Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Thank you. Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Meine Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Sonntag, dem 23. Juli 2023, gleich dem 1. Modot 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach hören Sie zwei Folgen unseres Sonderbeitrags Muharram. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Irans Revolutionsoberhaupt fordert härteste Strafe für Schändung des Korans. Präsident Raisi an die schwedische Regierung: Es reicht überhaupt nicht aus, Beleidigung des heiligen Korans zu verurteilen. Und Koranschändung. Außenminister Amir Abdullahian fordert Dringlichkeitssitzung der Außenminister der islamischen Länder. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Irans Revolutionsoberhaupt fordert härteste Strafe für Schändung des Korans. Das Oberhaupt der islamischen Revolution hat die Koranschändung in Schweden als einen bitteren, verschwörerischen und gefährlichen Vorfall bezeichnet und betonte, die härteste Strafe für den Täter dieses Verbrechens ist das, worauf alle islamischen Gelehrten einig sind. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der islamischen Revolution, gab gestern eine Botschaft heraus, in der er auf die Entweihung des Korans in Schweden und Dänemark reagierte. Der Wortlaut der Botschaft des Revolutionsoberhaupts lautet: Im Namen des barmherzigen Gottes. Die Koranschändung in Schweden ist ein bitterer, verschwörerischer und gefährlicher Vorfall. Die härteste Strafe für den Täter dieses Verbrechens ist ein Strafmaß, worauf alle islamischen Gelehrten einig sind. Die schwedische Regierung sollte sich auch darüber im Klaren sein, dass sie durch die Unterstützung des Verbrechers eine Kriegshaltung gegenüber der islamischen Welt eingenommen und den Hass und die Feindschaft der muslimischen Nationen und vieler ihrer Regierungen auf sich gezogen hat. Die Pflicht dieser Regierung besteht darin, den Täter an die Justizbehörden islamischer Länder auszuliefern. Die Verschwörer hinter den Kulissen sollten auch wissen, dass die Herrlichkeit und die Großartigkeit des heiligen Korans von Tag zu Tag zunehmen und die Lichter seiner Führung heller werden. Solche Verschwörungen und ihre Täter sind viel zu minderwertiger, um diese immer größer werdende Genialität verhindern zu können. Gott hat die Oberhand über seine Angelegenheiten. Sayyid Ali Khamenei, 21.04.1402, gleich dem 22.07.2023. Präsident Raisi an die schwedische Regierung: Es reicht überhaupt nicht aus, Beleidigung des heiligen Korans zu verurteilen. Laut dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Ibrahim Raisi, reicht es überhaupt nicht aus, eine Erklärung abzugeben, in der die Beleidigung des heiligen Korans durch die schwedische Regierung verurteilt wird. Auf der 91. Sitzung des Obersten Rates für wirtschaftliche Koordinierung der Präsidenten der drei Staatsgewalten am Samstagabend in Teheran verurteilte Raisi das Verhalten der schwedischen Regierung gegenüber der Schändung des Heiligen Buches der Muslime, das von allen Anhängern göttlicher Religionen respektiert und geehrt wird, und sagte: Wie das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution betont hat, handelt es sich bei diesem Vorfall um einen verschwörerischen und gefährlichen Vorfall, und die Unterstützung dieser kriminellen Tat durch die schwedische Regierung wird als Annahme einer Kriegshaltung gegenüber der islamischen Welt angesehen. Mit Bezug auf die Beendigung der Mission der iranischen und schwedischen Botschafter in den beiden Ländern und seine Anordnung an das Außenministerium, den Austausch neuer Botschafter zu verbieten, sagte Raisi: Die schwedische Regierung muss die Täter dieses Verbrechens vor Gericht stellen. Ein nach Schweden geflüchteter irakischer Extremist namens Salman Momika, der am 28. Juni in Stockholm einige Seiten des Heiligen Koran vor der großen M in der schwedischen Hauptstadt verbrannte, wiederholte seine Tat auch am Donnerstag zum zweiten Mal, wofür er zuvor die Erlaubnis der schwedischen Polizei eingeholt hatte. Koranschändung. Außenminister Amir Abdullahian fordert Dringlichkeitssitzung der Außenminister der islamischen Länder. Außenminister der Islamischen Republik Iran und der Türkei haben in einem Telefongespräch am Samstagabend die Beleidigung des Heiligen Korans in Schweden und Dänemark auf das Schärfste verurteilt und gleichzeitig ihre Ansichten über die wichtigsten Themen, die für die beiden Länder im bilateralen, regionalen und internationalen Bereich von Interesse sind, ausgetauscht. In diesem Telefongespräch mit seinem türkischen Amtskollegen schlug der Außenminister der Islamischen Republik Iran vor, so bald wie möglich ein außerordentliches Treffen der Außenminister islamischer Länder abzuhalten. Amir Abdullahian bezeichnete dabei die Beziehungen zwischen den beiden Ländern als freundschaftlich, brüderlich und strategisch, lud seinen türkischen Amtskollegen zu einem Besuch in Teheran ein und bekundete die Bereitschaft der Islamischen Republik Iran, eine Sitzung der gemeinsamen iranisch-türkischen Wirtschaftskommission in Teheran abzuhalten. Der türkische Außenminister verurteilte ebenfalls die Beleidigung des Heiligen Korans und begrüßte den Vorschlag des iranischen Außenministers, ein außerordentliches Treffen der Außenminister der Mitgliedsländer der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, OIC, abzuhalten. Hakan Fidan, der türkische Außenminister, dankte Amir Abdullahian für die Einladung und kündigte eine baldige Reise nach Teheran an. Koranschändung in Kopenhagen. Dänischer Botschafter in Teheran ins Außenministerium einbestellt. Als Protest gegen die jüngste Koranschändung in Kopenhagen ist der dänische Botschafter in Teheran, Jesper Wahr, ins Außenministerium einbestellt worden. Der für Westeuropa zuständige Generaldirektor im Außenministerium der Islamischen Republik Iran, Majid Nili Ahmadabadi, verurteilte bei der Vorladung Wahrs jeden Angriff auf islamische Heiligtümer, wo auch immer, und sagte: Die Bücherverbrennung in Europa erinnert an die düstere Atmosphäre des Zeitalters der Unwissenheit und des Mittelalters, das wiederum die größte Bedrohung für die Meinungs- und Gedankenfreiheit im Westen darstellt. Ahmadabadi verwies dann auf die passive Haltung der europäischen Regierungen gegenüber der Bücherverbrennung und sagte: Die Bücherverbrennung bedeutet das Ende der Gedankenfreiheit und das Schweigen angesichts eines solch abscheulichen Kulturverbrennens hat keine andere Folge als Gewalt und Förderung und Verbreitung des Terrorismus. Der für Westeuropa zuständige Generaldirektor sagte zum Botschafter Dänemarks: Die Regierung der Islamischen Republik Iran verlangt zusammen mit den Freidenkern und Muslimen der Welt, dass die dänische Regierung ernsthafte Maßnahmen ergreift, um die Wiederholung erbitterter und dunkler Ansätze mit Hilfe abschreckender Maßnahmen zu verhindern und durch die Festnahme und harte Bestrafung der Übeltäter die Grundlage für die Verwirklichung des Grundsatzes des Respekts vor den heiligen Dingen, der göttlichen Religionen und des friedlichen Zusammenlebens zu schaffen. Bei diesem Treffen drückte der Botschafter Dänemark sein Bedauern über die Entfeihung des Heiligen Korans aus und sagte: Der Außenminister Dänemarks hat die Beleidigung des Korans eindeutig verurteilt und sie als eine schreckliche Tat bezeichnet. Jesper Wahr nannte Respektlosigkeit gegenüber anderen Religionen eine beschämende Tat und fügte hinzu: Die dänische Regierung distanziert sich von diesen beschämenden Provokationen, die keinen anderen Zweck haben, als Spaltung zu schaffen. Der dänische Botschafter versprach, die Angelegenheit so schnell wie möglich an seine Regierung weiterzuleiten. IRGC-Oberbefehlshaber. Für diejenigen, die Koran beleidigen, gibt es keine Sicherheit. Laut dem Oberbefehlshaber der iranischen Revolutionsgarden, IRGC, Sepah, werden die Muslime sich bald an allen Beteiligten und Verantwortlichen für den jüngsten Sakrileg gegen den Heiligen Koran rächen. Wir werden denjenigen, die den Koran entweihen, nicht Sicherheit gewähren können, sagte Generalmajor Hossein Salami am Samstag. IRGC-Chef forderte die muslimischen Länder auf, alle notwendigen Maßnahmen und Strategien zu ergreifen, um die bösartige Politik der Islamophobie und der Beleidigung des Heiligen Korans und der Heiligkeit der Muslime zu verhindern und zu beenden, und betonte die Notwendigkeit internationaler Unterstützung in dieser Hinsicht. General Salami fügte hinzu, solche Taten würden nur die Einheit und den Zusammenhalt unter den Muslimen stärken und noch mehr Hass gegen jene schüren, die die islamischen Heilsregeln verletzen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullahian sagte auch am Freitag, dass Iran keinen neuen schwedischen Botschafter akzeptieren werde, bis Stockholm ernsthafte und wirksame Maßnahmen zur Bewältigung der anhaltenden Verletzung islamischer Heiligtümer ergreife. Am Donnerstag entweihte Salvar Momika, eine in Schweden lebender irakischer Flüchtling, das heilige Buch der Muslime während einer Demonstration vor der irakischen Botschaft in Stockholm. Dies war das zweite Mal, dass Momika mit der Erlaubnis der schwedischen Behörden das Heilige Buch beleidigte. Am 28. Juni zündete er eine Kopie des Korans an und löste damit heftige Proteste in der gesamten muslimischen Welt aus. Am Freitag verbrannten auch Mitglieder einer islamfeindlichen Gruppe namens Danske Patriota das Heilige Buch der Muslime vor der irakischen Botschaft in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, um gegen den Angriff auf die schwedische Botschaft in Bagdad zu protestieren. Libanons Hezbollah-Chef ruft zum Abbruch diplomatischer Beziehungen zu Schweden auf. Sayed Hassan Nasrallah, Generalsekretär der libanesischen Hezbollah, hatte in einer Rede am Samstagabend in Beirut die arabischen und islamischen Länder zum Abbruch ihrer diplomatischen Beziehungen zu Schweden aufgerufen. Als Reaktion auf die jüngsten Beleidigungen des Heiligen Korans in Schweden sagte Nasrallah, die Stellungnahmen sollten in den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit der schwedischen Regierung umgewandelt werden. Der Schritt der irakischen Regierung, ihren Botschafter in Schweden zurückzurufen, sei die wichtigste Initiative auf offizieller Ebene gewesen, unterstrich der libanesische Hezbollah-Chef. Wenn Schweden diese Politik fortsetze, werde es nach der islamischen Scharia als ein Land gelten, das sich im Krieg mit dem Islam und den Muslimen befinde, fügte Nasrallah hinzu. Er fuhr fort, wenn die Einschätzung richtig ist, dass der Mossad hinter den Ereignissen in Schweden steckt, stehen wir vor einer Bewegung, die weit gehen wird und eine starke öffentliche und offizielle Haltung erfordert. Die schwedische Regierung sollte den Worten von Imam Khamenei hinsichtlich der Verurteilung derjenigen, die den Koran beleidigen, große Aufmerksamkeit schenken, insbesondere der Formulierung einer Regierung, die eine kriegerische Haltung gegenüber dem Islam eingenommen hat, erklärte der Generalsekretär der libanesischen Hezbollah. Nasrallah fügte hinzu, gemeinsam können wir mit dieser Kampagne Schritt halten und einen Tag erreichen, an dem wir jede Beleidigung unserer Symbole und Heiligkeiten verhindern können. Bis zum Ende des laufenden Jahres wird Rheinmetall 40.000 Flugabwehrgeschosse in die Ukraine liefern. Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall, der 300.000 Kugeln für das selbstfahrende Flugabwehrsystem Gepard produzieren und in die Ukraine liefern will, hat angekündigt, bis Ende 2023 die erste Lieferung von 40.000 Kugeln in die Ukraine zu schicken. Laut dem Bericht ukrainischer Medien vom Sonntagmorgen betonte Rheinmetall-Chef Armin Paperga, dass jede abgeschossene Drohne für die Bewohner Kiews und anderer ukrainischer Städte, die jeden Tag in Angst vor neuen russischen Drohnenangriffen leben, von großer Bedeutung sei. Darüber hinaus eröffnete Rheinmetall im Werk Unterlois eine neue Produktionslinie, um die Ukraine bei der Auffüllung ihrer Munitionsvorräte zu unterstützen. Zuvor hatte Rheinmetall angekündigt, in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronprom in Kiew eine Produktionsanlage zur Produktion von Munition, gepanzerten Fahrzeugen und Panzerpanzern zu errichten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teils bewölkt bei Temperaturen um 31 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 27, Mashhad 28, Isfahan und Shiraz jeweils 32 und Bandarabas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Soweit die Nachrichten. Wir laden Sie ein zum sechsten Teil des Sonderbeitrags Muharram.
Muharram ist der erste Monat im Mondkalender. Jedes Jahr lebt in diesem Monat intensiv die Erinnerung an den Aufstand von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, auf. Ungefähr zwei Jahrhunderte vor dem Islam trafen die Stammesoberhäupter in Mekka zusammen, um sich auf eine Benennung der Monate zu einigen. Ihr Treffpunkt war das Haus des Kilab ibn Murrah, einem Vorfahren des Propheten. Es war ein Monat, in dem die Araber Krieg als verboten betrachteten. Sie nannten daher diesen Monat Muharram und einigten sich darauf, dass am 1. dieses Monats der Jahresbeginn im Mondkalender sein soll. Als später der Prophet, Friede sei mit ihm, im 13. Jahr nach seiner Aussendung von Mekka nach Medina auswanderte, war gerade der Monat Rabiul Awwal. Und ab da wurde der erste Rabiul Awwal als Beginn der islamischen Geschichte, Kalenderbeginn der Muslime, betrachtet. Wegen Verbreitung des Islams auf die Gebiete des Persischen und Römischen Reiches und aufgrund der Verträge in Sachen Frieden, Steuerabgaben und Ähnlichem wurde eine genaue Festlegung des Datums notwendig. Zu diesem Zweck berief der zweite Kalif eine Beratungssitzung ein. Imam Ali, Friede sei mit ihm, schlug vor, dass der islamische Kalender mit dem Jahr beginnen soll, in dem der Prophet aus Mekka ausgewandert ist, also 622 nach christlichem Kalender, während der Monat Muharram zum ersten Monat im Mondkalender festgelegt wurde. Der erste Muharram ist also im Mondkalender Neujahrsbeginn. Er fällt dieses Jahr auf den 10. August. Bei Beginn des Monats Muharram wird jedes Mal die Erinnerung an Ashura und das Aufbegehren Imam Husseins, Friede sei mit ihm, wieder lebendig. Das Blut Imam Husseins, welches 61 Jahre nach der Hijra, in einem Monat, in dem Krieg verboten war, vergossen wurde, ist auch nach 14 Jahrhunderten immer noch frisch. Es durchströmt die Adern von Millionen von Menschen, die die Freiheit und Gerechtigkeit lieben. Für sie ist Hussein der Sohn Alis, ein Mensch, der sich gegen das Unrecht gewehrt hat und Vorbild. Die Erinnerung an den mutigen, opferbereiten Kampf Imam Husseins und seiner Gefährten schürt ihren Eifer und stärkt ihre Motivation. Wenn die Zeit sich jährt, in der Imam Hussein, der edle Enkelsohn des Propheten Gottes, in Kerbala zum Märtyrer wurde, herrscht plötzlich eine andere Atmosphäre im Iran und anderen islamischen Ländern. Überall wird daran erinnert, dass wieder Muharram ist. Spruchbänder und Fahnen und Banner mit dem Namen der Familie des Propheten hängen an den Häuserwänden. Die Menschen kleiden sich in Schwarz zum Zeichen dafür, dass der Trauermonat Muharram begonnen hat. Salam Muharram. Das Heldenepos, welches der Enkelsohn des Propheten Gottes, Friede sei mit ihm, Imam Hussein 61 Jahre nach der Hijra schuf, steht jenseits von Ort und Zeit. Dieses Epos haucht allen den Geist der wahren Menschlichkeit ein. Die Zeit, in der sich der Märtyrertod Imam Husseins jährt, erinnert an seinen unvergänglichen Kampf in Kerbala. Es war ein ungleicher Kampf gegen Yazid, den unwürdigen Herrscher seiner Zeit. Der Widerstand Husseins gegenüber diesem ungerechten Herrscher ist zur ewigen Lehre geworden. Der Imam sah das Unrecht und das Unheil in der damaligen muslimischen Gesellschaft und daher betrachtete er es als seine Pflicht, die Angelegenheiten der Muslime wieder ins Lot zu bringen. Er erklärte von Anfang an offen, dass er gekommen ist, um das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwerfen. Denn er war Zeuge, dass die Vorgehensweise des Propheten, die Sunna, in Vergessenheit geraten war. Das Wichtigste war für diesen Edlen, dass er seine Pflichten gegenüber Gott erfüllt. Die Ashura-Bewegung hat in Wahrheit viele Seiten. Aus welchem Sichtwinkel man diese Bewegung auch immer betrachtet, sie gibt immer Edles zu erkennen. Wir begegnen der Fruchtlosigkeit Imam Husseins gegenüber dem ungerechten Herrscher und ebenso seinem opferbereiten Einsatz und seiner Selbstlosigkeit auf höchster Ebene. Eine andere Seite dieser Bewegung ist die Erhabenheit Imam Husseins. Denn obwohl er getötet wurde, ragt er stark und einflussreich hervor und hat sich mit seiner Größe verewigt. Wahre Größe gehört nur Gott, den Propheten und den Gläubigen. Ein weiterer Aspekt der Ashura-Bewegung ist die Bemühung um eine Besserung und Heilung der Gesellschaft. Mit anderen Worten, Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein großer Reformer gewesen, der bis zum Schluss an seinem heiligen Ziel festhielt. Bei seiner großartigen Bewegung spielen das Shahadat, der Märtyrertod auf dem Wege Gottes, und Mujahidat, der unermüdliche Kampf gegen den Abgott seiner Zeit, eine herausragende Rolle. Der größte Aspekt dieser Bewegung, welcher die anderen Aspekte beeinflusst, ist jedoch der Glaube an Gott und an den jüngsten Tag. Dieser Glaube hat Imam Hussein, Friede sei mit ihm, zu einem mutigen, unermüdlichen, einflussreichen, reformistischen Menschen und einem unvergesslichen Märtyrer werden lassen. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, hat mit dem Aufstand in Karbala die Menschen auf der Welt an ihre Würde und ihr Selbstwertschätzung erinnert. Mit seinem bekannten Ausspruch Heihat minna zilla, niemals Schmach, niemals Unterdrückung, erklärte er, dass er sich niemals unterdrücken lassen wird. Yazid verlangte von ihm den Treueeid, aber Imam Hussein fügte sich nicht und damit zeigte er, dass der Mensch seine Würde nicht aufgeben darf. Selbst wenn man ihm die ganze Welt versprochen hätte, damit er seinen Glauben, seine Selbstwertschätzung und seine Freiheit aufgibt, wäre Imam Hussein niemals zu dieser Schmach bereit gewesen. Wir begegnen bei seinem Widerstandskampf den edelsten moralischen Verhaltensweisen. Die Geschichte berichtet von folgendem Ereignis. Der Imam und seine Helfer war von Mekka in Richtung Kufa aufgebrochen, als 1000 berittene Soldaten unter Anführung des Hur ibn Yazid Riyahi ihm den Weg verstellten. Es war mitten in der Wüste. Als Imam Hussein, Friede sei mit ihm, sah, dass die feindlichen Soldaten durstig waren, tat er etwas Einmaliges. Er sagte zu seinen Leuten, »Gebt ihnen zu trinken.« Imam Husseins Helfer stillten den Durst der Feinde und tränkten auch ihre Pferde. Imam Hussein hätte das Heer der Feinde dursten lassen können, aber er war ein gütiger Mensch und seine Barmherzigkeit ließ nicht zu, jemandem unbarmherzig zu behandeln, selbst wenn er der Feind ist. Hussein und seine Helfer waren dank der Lehre des Islams nicht so wie viele andere, die bei Begegnung mit einem Feind Hass erfüllt, moralische Verpflichtungen mit den Füßen treten. Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist eine einflussreiche Persönlichkeit in der Geschichte. Er lädt mit seiner Charaktergröße die Menschen zur Vervollkommnung ein. Anstatt sich seiner guten Eigenschaften zu rühmen, ruft er in den anderen die Neigung zu diesen Eigenschaften hervor. Imam Hussein ist wie ein Wahrzeichen für die Barmherzigkeit Gottes. Er liebte die Menschen und hatte sich zu ihrer Rettung erhoben. Der iranische Gelehrte und Märtyrer Murtaza Mutahhari schreibt, das Leid und Unglück der Feinde des Propheten empfand dieser als schmerzlich. Allerdings begriffen die Feinde dies nicht. Auch für Imam Hussein war die Misere der Feinde schwer zu ertragen. Er wollte nicht, dass sie in dieser Miserie verblieben. Er verhielt sich während seiner Kampfbewegung voller Liebe und Freundschaft und hat zu verschiedenen Gelegenheiten den Gegnern gut zugesprochen, damit er vielleicht einen aus dieser Schar von Unglückseligen auf den rechten Weg bringt. Die Geschichte zeigt, dass einige, dem Prophet und Machtsüchtigen folgend, die Unwahrheit und das Falsche verteidigen, während andere, die Erkenntnis und Wissen besitzen, Recht und Wahrheit unterstützen. Diese beiden Gruppen haben im Laufe der Geschichte überall offen oder im Verborgenen gegeneinander gekämpft. Die unrechtmäßigen Mächte konnten mit ihrer Arroganz und Gewalt immer eine Zeit lang herrschen, aber ihnen ist es nie gelungen, die Wahrheit zu vernichten. Denn es sind Wahrheit und Recht, die in der Daseinsordnung gelten. Wahrheit und Lüge sind wie Schatten und Licht. Das Licht ist wahr und beständig und es ist auch ohne den Schatten da, selbst wenn es eine Zeit lang nicht zu sehen ist. Die ungleiche Schlacht zwischen den Herrscharen des Yazid und der kleinen Schar von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, ist ein anschauliches Beispiel von dem Kampf des Wahren gegen das Unwahre. welcher die Geschichte hindurch in verschiedenen Formen anhielt. Jedes Jahr wird mit Beginn des Monats Muharram die Erinnerung an den ungleichen Kampf wieder aufgefrischt, damit es ein Weglicht für die sei, die nach Recht und Wahrheit streben. Salam dir, Hussein. Salam dir, Monat Muharram, der alle auf der Welt in allen Zeitaltern zur Wahrheit und zum Recht herbeiruft.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Sie hören nun unser Musikstück Chashmeye Furat, die Quelle von Furat, gesungen von Hamid Ghulam Ali.
نازم به خورشیدی که در شام غریبان بر نیزه ها قرآن به لب آماه می رفت حتی سر بی پیکر قلبا به خونش یک نیزه بالا ز دشمن راه میرد درد حسین از جنس فریاد علی بود تکرار شد ظلمی که بر شیر خدا رفت آه علی از چاه شد در نینوا تا نینوا رفت. از مجتبا این درد را میراث بردی، این تشنگی تکرار آن خون جگر بود. روزی که بر ما تیغ ها را تشنه کردی، ما خون ما تشنهاتان تشنه تر بود. چشم فرات از دیدن ما مات میزد، روزی که جولان در کنار آب کردی، ما که فقام از تشنگی کردیم هیهات. تیغ شما خورشیدی که در شام غریبان بر نیزه ها قرآن به لب با ما میرفت، حتی سر بی پیکر خنقاه خونم یک نیزه بالاتر دشمن راه میرم. نازم به خورشیدی که در شام غریبان بر نیزه ها قرآن به لب با ما میرم، حتی سر بی پیکره
Es geht weiter mit dem 7. Teil des Sonderbeitrags Muharram. Weiterhin gute Unterhaltung.
Der Prophet erfuhr, dass Umme Ayman, die einmal den Propheten gepflegt hatte, unablässig weinte. Der Prophet ließ sie holen und fragte sie: Warum weinst du? Da erzählte sie von einem Traum. O Prophet, ich habe geträumt, dass ein Stück von eurem Körper abgetrennt wurde und in mein Haus hineinfällt. Da tröstete sie der Prophet:
Meine Tochter Fatima hat einen Sohn zur Welt gebracht. Du wirst ihn großziehen. So wird ein Teil meines Körpers in deinem Haus sein. Der Prophet betrat mit dem kleinen Imam Hussein auf der Schulter die Moschee und sagte: Ihr Leute, dies ist Hussein, der Sohn des Ali, der die besten Vorfahren hat. Sein Großvater ist Mohammed, der Gesandte Gottes und der Anführer der Propheten, und seine Großmutter ist Khadija, die Tochter des Khuwailid, die erste Frau, die sich zu Gott und seinem Propheten bekannte. Seine Mutter ist Fatima, die Tochter des Mohammed und die Frau aller Frauen. Dann ließ er gemäß Tariqe Askari das Kind absteigen und spielen und verkündete, dass dessen Großeltern und Eltern ins Paradies gelangen und Hussein und sein Bruder Paradiesbewohner sein werden. Heute ruht Hussein a.s. seit langem in Karbala im Irak. Dort betrittst du ein Stück Erde, auf dem sich eines der größten Epen in der Geschichte ereignet hat. Ein Stück Erde mit zahllosen Erinnerungen, die das Herz bedrücken und zugleich dem Menschen den Geist des Kampfes gegen das Unrecht lehren. Karbala birgt in seinem Erdreich einen großartigen Menschen, der das Sinnbild der Opferbereitschaft ist. Wenn du die heilige Ruhestätte Imam Husseins betrittst, verspürst du etwas von dieser Größe. Bescheiden und respektvoll beginnen die Pilger, das Pilgergebet zu sprechen. Sie grüßen den ewigen Helden des Islams und der Muslime. O, mein Freund, ich bezeuge, dass du ein Licht bist, das niemals in der Geschichte von der Unwissenheit verschmutzt wurde, dass du eine feste Säule der Religion bist und eine Festigung für die Gläubigen. Du bist ein rechtschaffener, gottesfürchtiger Imam, das Symbol für Rettung und ein fester Halt bei der Rechtleitung. Du bist ein Zeugnis Gottes unter den Erdenbürgern. In geringer Entfernung von dem Schrein Imam Husseins liegt ein schmaler Gang, der zu einer Kammer führt. Auch dort ist ein kleiner Wandschrein und in ihm brennt ein rotes Licht. Hier ist die Stelle, wo sie Hussein a.s., den Liebling des Propheten, zum Märtyrer machten. Diese Stelle liegt etwas tiefer und nennt sich Grube des Tatortes. Der Schrein von Imam Hussein ist sechseckig. In den beiden zusätzlichen Ecken liegen Ali Akbar, der tapfere Sohn von Imam Hussein, und Imam Sajjad a.s., der einzige Sohn Imam Husseins, der das Gefecht in Karbala überlebte, begraben. Beim Grab des Imam Hussein gibt es eine weitere Stelle mit einem großen Stahlfenster, über dem die Namen der anderen Märtyrer von Karbala stehen, die hier beigesetzt wurden. Wer nach Karbala geht, der schließt ein Bündnis mit Imam Hussein, das Bündnis, seinen Weg und sein Ziel nicht zu vergessen. Nicht nur heute gedenken die Menschen des Imam Hussein a.s. Wir begegnen auch in der Geschichte dem Gedanken an ihn. Aber Abbasiden-Kalifen wie Mutawakkil waren streng dagegen. Sie bekämpften die Nachkommen des Propheten. Als Mutawakkil sah, dass sich die Menschen am Grab Imam Husseins versammeln, befahl er, man solle die Grabstätte zerstören und die Leute vertreiben. Aber nach einiger Zeit haben die Anhänger des Imam Hussein wieder sein Grabmal aufgebaut und haben sich wieder an seiner Grabstätte versammelt. Heute ist Karbala überfüllt mit Anhängern des Weges Imam Husseins. Gerade spricht ein Geistlicher zu einer Gruppe von Pilgern über Imam Hussein und sein ewiges Heldenepos, über seine Tapferkeit und die Größe seines Geistes. Er würdigt seine Großzügigkeit und seinen Gerechtigkeitssinn, seine Gottesfürchtigkeit und seine ausschließliche Gottesliebe und sagt, Imam Hussein hat sich geopfert, um den Glauben wiederzubeleben und um in der Gesellschaft wieder die Gerechtigkeit und freiheitliches Denken herzustellen. Seine Persönlichkeit ist gleichbedeutend mit einer Kultur. Diese Kultur stellt sich der Menschheit vor. Hussein ibn Ali weiß, dass die Gerechtigkeit und das freiheitliche Denken für eine Gesellschaft so lebenswichtig sind wie Luft für die Lunge. Hussein ist Bannerträger der Menschlichkeit und Nachfolger so großer Persönlichkeiten wie Abraham, Moses, Jesus und Mohammed. Er ist das Wahrzeichen für freiheitssuchende Menschen und den Kampf gegen die Unterdrücker. Im Mittelpunkt seines hohen Denkens stehen Recht und Wahrheit. Nach diesen forderte er in seiner Bewegung ebenso wie nach der Würde des Menschen. Shahid Ayatollah Mutahhari sagt, Hussein ibn Ali a.s. ist ein großer Geist, ein Geist, der heilig ist. Wenn der Geist wächst, muss der Körper Mühen auf sich nehmen, während ein kleiner Geist nach den körperlichen Verlangen strebt und dem gehorcht, was der Körper gebietet. Ali a.s. hat seinem Sohn Hassan empfohlen, mein Sohn, bewahre deinen Geist vor allem, was niedrig ist. Am Nachmittag des Ashura-Tages scheint, so sagt Shahid Mutahhari, der edle Mensch zu sterben und nur scheinbar große Menschen, die ihr Ich vergöttern, scheinen zu siegen. Aber der edle Mensch namens Imam Hussein lässt seine Bewegung entstehen. Weil er einen edlen Geist besitzt, ist er aufgestanden, um die unheilvollen Zustände der Gesellschaft zu bekämpfen. Und er hat gesagt, ich sehe im Tod nichts anderes als Glück und in dem Leben mit diesen Unterdrückern nichts anderes als Schmach. Wenn wir auf dem Boden von Kerbala stehen, denken wir an die Worte des Propheten, der über Imam Hussein gesagt hat, Hussein ist von mir und ich bin von Hussein. Nur 50 Jahre nach dem Abschied des Propheten von den Menschen sind diese in einem Riesenheer gegen Imam Hussein angetreten. Sie hatten offensichtlich diese Worte des Propheten vergessen und so kam es, dass sie jene große historische Tragödie in Kerbala heraufbeschworen. Im Sahih Bukhari steht geschrieben, dass Anas ibn Malik gesagt hat, ich war bei Ubaydullah ibn Ziyad zu Hofe, als sie das Haupt des Imam Hussein in einer Schüssel in den Saal hineintrugen. Ibn Ziyad wies mit einem Stock auf das Gesicht des Imam und sagte, ich habe noch nie ein so edles Gesicht gesehen. Ich sagte, Ibn Ziyad, weißt du denn nicht, dass Hussein ibn Ali dem Propheten Gottes von allem am meisten ähnelt?
دیدمت پیوسته اندر آیه های آفتاب در احادیثی که خود دفتر ندارد یا حسین. جان نبی جان در احادیثی که خود دفتر ندارد یا حسین.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.